Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 55. Und heute bin ich alleine mit den beiden Dividendenjägern. Marc von Moore Dividends und Ben von Kapitalcafé sozusagen. Die beiden Experten in Dividenden. Und wir haben mal was Tolles mitgebracht, weil was ja sehr motiviert ist, wenn man in Dividenden investiert, ist, wenn man monatlich die Kasse klingelt. Und deshalb haben uns die beiden heute mal zwei Aktien und einen ETF mitgebracht, wo genau das passiert. Und ich hatte das ja auch mal eine Zeit lang und das ist echt total cool, wenn es am Anfang auch nur so zwei Euro oder sogar noch weniger sind, aber es passiert halt jeden Monat was und das ist ja auch, glaube ich, das, was Ben am Leben hält derzeit. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir nochmal an.
Ich würde mal gerade sagen, ich kann es nochmal unterstützen. Man darf psychologisch und da könnte man jetzt wieder dieses nette Buch holen, die Psychologie des Geldes, auch wenn es nur ein paar Cent sind und sie monatlich kommen, also bei mir ist es früh beim Zähneputzen, ding, ding, sie haben 32 Cent, sie haben 2,31 Euro bekommen, finde ich jeden Morgen total cool, liegt aber auch an meinem sehr breit gefächerten Portfolio und da sind mehr oder minder alle monatlichen Ausschütter drinne. Es motiviert psychologisch einfach am Ball zu bleiben. Und wenn es eben nur die paar Cent sind. Aber es fühlt sich halt eben richtig an, dass man auf dem langen Weg vom langfristigen Investieren zwischenzeitlich kleine Meilensteine hat, so wie beim Marathon läuft vielleicht, dass man zwischenzeitlich dann eine Kilometermarke sieht und dann noch irgendwie einen Drink zu sich nimmt und dann eben weiterläuft. Wie sieht's denn bei dir aus, Marc? Was motiviert dich denn da so an diesen monatlichen? Auch die Ausschüttung oder ist es dir egal und du interessierst dich mehr für das Businessmodell?
Also erstmal würde ich gerne die Marathon-Geschichte aufnehmen, weil genau das ist ja der Weg an der Börse. Ein Marathon, kein Sprint, für die meisten von uns zumindest. Das finde ich immer eine ganz coole Analogie. Man hält durch, Kilometer für Kilometer, über viele Jahre hinweg. Ich habe ein recht konzentriertes Portfolio. Mein Depot ist nicht so groß. Ich habe keine 20 Einzelaktien und zwei ETFs. Und als monatlichen Zahler habe ich nur Realty Income. Und das schon inzwischen seit fast 6 Jahren.
Respekt, seit 6 Jahren. Realty Income ist auch in meinem Portfolio eine ziemlich große Größe. Man nennt sie ja auch, aber ich glaube, da wirst du gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Hat ja auch noch so einen kleinen Kosenamen, The Monthly Income Aktie. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl doch mal ein bisschen mehr über Realty Income.
Ja, The Monthly Dividend Company, das haben sie sogar rechtlich geschützt. Das ist ja deren Markenname für das Unternehmen. Ganz ursprünglich bin ich tatsächlich damals, als ich noch kein Social Media gemacht habe, ich mache das ja erst seit so 1,5 Jahren, bin ich über Instagram, über einen Finfluencer auf die Aktie gestoßen. Die ist, ich würde sagen, in der breiten Masse recht unbekannt, obwohl sie so groß ist, aber in der Finfluencer-Szene beziehungsweise in der Finanzbubble, würde ich sagen, kennt sie eigentlich jeder, egal ob derjenige Dividenden liebt oder nicht. Und habe mir das Ganze angeguckt und damals zugegebenermaßen nicht groß recherchiert, ganz am Anfang, sondern fand es einfach cool. Boah, monatliche Dividende. Und ich weiß noch, die erste Dividende, die ich von Realty Income bekommen habe, waren 21 Cent. Das werde ich nie vergessen. Das war eine ganz coole Summe. Aber The Monthly Dividend Company, Realty Income, hat 15.500 Objekte, circa, 1.650 Mieter und das hatte ich auch mal in einem Beitrag bei mir eingebaut, Mieteinnahmen von 15 Millionen US-Dollar pro Tag. Das finde ich einfach unglaublich, wenn man sich das irgendwie vor Augen hält, was das für Summen sind. Und die Dividende, und das ist ja ganz in unserem Interesse, Ben, wird seit 1994 nicht nur ausgeschüttet, sondern auch jedes Jahr erhöht.
Und was heißt das dann genau? Was haben Sie dafür einen Status damit?
Lieber Ben, es ist der Dividendenaristokrat.
Oh je, ihr beiden. Ja, und dazu kommt dann noch, das habe ich jetzt mal geguckt, weil die sind ja eigentlich recht, wie soll man sagen, recht horizontal gelaufen, aber im letzten Jahr sind die sogar um 7% gestiegen, ne? Das heißt, da hat man dann auch noch ein bisschen Wert mit mitgemacht.
Es ist keine Kursrakete, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist ein bisschen wie bei anderen Aktien auch, natürlich je nach Einstiegszeitpunkt kannst du auch da gutes Kursplus mal mitnehmen. In meinem Quartalsupdate, was ich gepostet habe, war Realty Income auch tatsächlich unter den Top 3 Performern. Die Position ist auch im Plus, aber überschaubar. Also ich denke, man kauft sich das Unternehmen in erster Linie für die Dividende und fast schon ja anleihenmäßig, um seine 5% im Monat zu bekommen.
Auch hier natürlich keine Kaufempfehlung von meiner Seite, aber bei mir ist es, sobald Realty Income unter 50 Euro geht, ist es bei mir ein Kaufalarm drin, weil wenn sie unter 50 Euro ist, dann ist sie unterbewertet und dann kaufe ich gerne nach, wenn das Geld da ist, und ansonsten ist sie ja immer so bei 52, 55 Euro drin und dann läuft sie halt eben horizontal und ich freue mich jedes Mal.
Es kommt natürlich auch, das würde ich gerne hinzufügen, kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich das Geschäft entwickelt. Ne? Also bitte Vorsicht bei Kurszielen, wenn 50 Euro erreicht werden, sich das Geschäft aber nicht weiterentwickelt, dann muss man natürlich aufpassen, aber ich bin bei dir. Also ich habe gefühlt auch immer gekauft, wenn sie unter 50 Euro waren, um auch im Regelfall, wenn sie unter 50 Euro fallen, hast du über 5% Dividendenrendite. Die Dividende wird auch fast quartalsweise, teilweise monatlich angehoben. Immer nur 0,x%. Aber mit der Zeit, mit den Aktien, mit den Dividendenerhöhungen und gewissen Einstiegszeitpunkten, wo man über 5% liegt, konnte man hier wirklich gut Rendite einfahren die letzten Jahre.
Das finde ich sehr spannend. Also wie gesagt, ich kenne mehr oder minder von dieser Finfluencer-Szene niemanden, der ihn eigentlich irgendwie nicht mit drin hat, ist eine große Position bei mir. Wenn wir dann mit Realty fertig sind, habe ich noch eine zweite Aktie dabei und das ist Main Street Capital. Main Street Capital kennen auch wieder, denke ich mal, so in der Influencer-Szene schon mehr Leute, aber nicht alle. Aber ansonsten ist es ein Unternehmen, welches global eigentlich überall mitmischt, aber niemand so wirklich kennt, was die irgendwie machen. Also Main Street Capital ist sogenannte BDC. Das ist eine Business Development Company. Also was kann man sich da so vorstellen? So eine Art Privatbank. Also man geht dorthin, sagt die normale Bank um die Ecke und meine Landesbank hat mir keinen Kredit gegeben, weil sie nicht an mein Businessmodell glauben oder weil meine Bonität irgendwie gerade nicht so in Ordnung ist. Dann gibt es solche Business Development Companies, die sagen, okay, wir gehen mit ein größeres Risiko, dafür hast du aber auch einen höheren Zinssatz mit drin und wir steigen auch zu einem gewissen Prozentsatz in deine Company ein und bekommen dafür bekommst du den Kredit. Da sind sie Marktführer. Und sie sind momentan in über 7.300 Unternehmen mitbeteiligt. Unterschiedlich von 0,001% bis zu auch in einzelnen Unternehmen bis zu 25%, wo sie dann so diese Sperrmonität haben, wo sie Unternehmen dann auch wirklich lenken können. Aber sie sind in allen Unternehmen drinne und nehmen dort 100%ig der Gewinne. Dann an die Aktionäre schütten sie die Dividende aus. Da gibt es auch besondere steuerliche Vorteile in den USA, in manchen Bundesländern, die sie da ausnutzen. Aber was macht es daran so interessant? Dadurch, dass sie in so vielen Unternehmen drin sind, können sie monatlich eine Dividende ausschütten. Und in den letzten 12 Jahren war es auch so gewesen, dass sie in 10 von 12 Jahren auch nochmal eine Sonderdividende ausgeschüttet haben. Deswegen ist die durchschnittliche Dividende im Gegensatz zu Realty so bei 5%, ist sie bei Main Street Capital sogar bei 7%. Hier aber Obacht. Natürlich, dass dieses Unternehmen auch, sag mal jetzt, ab und zu mal in Investitionen in Unternehmen geht, wo sich hinterher das Businessmodell jetzt nicht so positiv ausgewirkt hat, kann es auch mal sein, dass diese Aktie größer eine Volatilität hat als eine Realty. Eindeutig. Also eine höhere Dividende heißt aber auch meistens eben gleich automatisch, dass natürlich die Chance hier, dass man mal ein paar Prozentwerte verliert, wesentlich höher sind. Ich finde sie darin spannend, weil das Management, welches dahinter ist und die Business-Ideen, in denen sie investieren, jetzt nicht so klassische Sachen sind, irgendwie wie Startups, die man irgendwie im Silicon Valley findet, sondern es sind wirklich mittelständische Unternehmen. Also wir haben hier auch wirklich Zuliefererunternehmen in der Autoindustrie. Wir haben hier auch Reedereien drin, die irgendwie ein, zwei Schiffe nur haben, sich aber auf irgendwas spezialisiert haben. Also sie haben ein breites Portfolio und das finde ich sehr, sehr bodenständig. Marc, hast du sie auch bei dir im Portfolio?
Ich habe Main Street Capital gefühlt seit Jahren auf der Watchlist. Sind sie auch immer noch. Ich habe tatsächlich immer mal wieder, wenn ich einen Beitrag über Realty Income beispielsweise gemacht habe, oft in den Kommentaren Leute gehabt, die gefragt haben, was ist denn eigentlich mal mit Main Street Capital? Oftmals eine höhere Dividendenrendite als Realty Income. Die letzten Jahre gab es super Gelegenheiten, die Aktie auch zu kaufen. Ich finde aber, die beiden Aktien, die spiegeln so ein bisschen, also warum habe ich Realty Income, warum habe ich Main Street Capital noch nicht? Das passt sehr gut zu meinem zu meinem Anlageverhalten. Ich persönlich finde Realty Income deutlich defensiver, deutlich breiter aufgestellt. Ja, es sind mittelständische Unternehmen, es sind aber auch viele kleine Kleinstunternehmer teilweise dabei. Und am Ende des Tages ist es immer noch ein Mittelstand, in den die investieren in den USA. Viele davon werden, glaube ich, die Finanzierung, also das ist immer so mein Risiko. Die werden, glaube ich, nicht jede Finanzierung zurückerhalten. Das ist sicherlich auch mit einkalkuliertes Risiko. Aber wir sprechen von einem Unterschied von 55 Milliarden Marktkapitalisierung. Also Realty Income ist 10-mal größer, in der Kapitalisierung zumindest, als Main Street. Und ich konnte mich bisher einfach nicht dazu bringen, zu kaufen, weil es meinem Risikoprofil nicht entspricht. Es funktioniert, aber ich weiß einfach nicht, wie lange noch. Gerade mit der, ja, mit der Situation, die wir, mit der Wirtschaftslage, die wir in den USA haben, mir ist es zu konzentriert. Ja, und um das abzuschließen, bei Realty Income zum Beispiel, das wollte ich eben noch erwähnen, gefällt es mir halt, dass sie auch inzwischen stark nach Europa expandieren, um das Portfolio zu erweitern, um auch global sich aufzustellen und nicht nur mit Fokus auf die USA.
Danke, dass du es nochmal ergänzt hast. Natürlich in Zeiten, wo die Wirtschaft schwächer ist und gerade kleine und mittelständische Unternehmen dann auch wirklich zu knappern haben, hat natürlich so ein Anschlussfinanzierer oder ein Business Development Company natürlich ist extrem viel schwerer. Also hier auch das Risiko wesentlich höher. Carsten, ich frage dich jetzt mal so als Zwischenfrage. Hast du einen von den beiden in deinem Portfolio?
Ja, ich habe tatsächlich noch Realty habe ich noch drinne und Main Street Capital hatte ich auch, aber ich habe dann irgendwann, weil ich so nur so Bruchstücke immer so hatte, habe ich dann mal ein bisschen aufgeräumte Sachen rausgeschmissen. Und Realty habe ich immer noch, aber halt wirklich nur einen Mini-Mini-Posten. Gar nicht mal, weil ich die Aktie schlecht finde, sondern weil ich wirklich Sachen rausschmeißen musste, um mich, damit ich nicht irgendwie da ewig rumscrolle, weil ich natürlich damals, als ich angefangen habe, auch dieses Ding hatte, dass ich jeder wilden Idee hinterhergerannt bin und die Sachen dann gekauft habe, nur weil ich dann mal eine Podcast-Folge gehört habe. Und tatsächlich macht Realty und auch Capital, Main Street Capital, und die machen total Sinn, aber irgendwann muss man halt für sich entscheiden, ne, wo gehe ich hin und wo gehe ich nicht hin.
Ich finde es auch interessant bei diesen ganzen anderen Podcasts, ich glaube, ich habe die beiden noch nie gehört, aber am Bahnhofskiosk, so bei einer klassischen Börse-Online-Zeitungen, da sind sie jeden Monat drin. Also da werden sie immer, nimm sie mit rein, wie die Überschriften immer, kaufe diese 25 Aktien für dein restliches Leben. Aktien, die alles, also.
Ja, das ist halt so ein Ding, was ich mich bei dir immer frage und was ich mir, wir hatten ja letzte Woche, hatten wir ja Mareike zu Besuch im Kapitalcafé, die Folge ist noch gar nicht draußen, aber die hatte dann ja auch gesagt, wir haben gestellt immer die Frage, wie hast du angefangen? Dann hat sie halt erzählt, ja, ich habe irgendwie ein Buch gelesen, noch ein Buch und dann am Ende bis zu 100 Bücher. Und wenn ich das immer höre, dann frage ich mich, ab welchem Buch ist der Wissenszuwachs, geht dann gegen Null? Ich vermute mal so ab dem 14. Buch geht das stark Richtung Null und genauso ist es halt mit den Zeitschriften vom Bahnhofskiosk so. Ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du in den Bahnhofskiosk gehst und die Sachen ein paar Mal gelesen hast, dann erfährst du nichts Neues darüber, wie man Geld anlegen sollte und wie man Waschbrettbauch hat in möglichst kurzer Zeit, was ja immer diese Men's irgendwie Health oder sowas, die haben ja mal die 5 besten Methoden zum Waschbrettbauch. Also es ist dann, da wird eigentlich immer wieder die gleiche Sau durchs Dorf getrieben. Und deshalb bin ich immer erstaunt, dass du auf diese Dinger immer noch reinfällst.
Ich falle auch noch auf die Men's Health immer wieder rum rein. So, Aber wir wissen ja, dass viele Leute auch heutzutage sagen, ich möchte keine einzelne Aktie in mein Portfolio nehmen, sondern ich habe Bock auf ein ETF. Und gibt es ETF, die monatlich ausschütten und interessant sind? Ja. Es gibt sogar mehrere. Und jetzt wieder, wie bin ich an die Herleitung gegangen, um einen rauszusuchen? Es musste ein monatlicher Ausschüttender sein. Er musste mindestens 5% Dividende ausschütten und er musste relativ konservativ in der Kursentwicklung drin sein. Und ich habe rausgesucht von JP Morgan, dem Equity Premium Income ETF. Was macht den so besonders? Erstens, wie gesagt, er schüttet monatlich aus. Er hat eine durchschnittliche Dividende von 7-10%, weil er hat eine Besonderheit. Also Besonderheit Nummer 1 ist, dort sind auch Microsoft, Apple und klassische Blue-Chip-Aktien drin. Da ist auch ein Realty mit drin, also Dividendenausdruckraten. Dividendenausdruckraten sind Unternehmen, die mindestens seit 25 Jahren die Dividende gehalten haben. Wie bekommen Sie es denn jetzt nun hin, die Dividende trotzdem so hoch zu halten? Weil wenn du natürlich Unternehmen nur drin hast, die 0,3% oder eh weniger wie in Microsoft ausschütten und ein Realty und ein Main Street Capital mit 5 oder 6%, wie schaffen Sie es auf 7-10% zu kommen? Das ist sogenannte Covered Call ETF. Das heißt also, es ist ein aktiv gemanagter ETF. Da sitzt wirklich irgendjemand dahinter. Oder vielleicht eine Excel-Tabelle oder eine KI. Wir wissen es nicht so, wie die Realität aussieht. Und der kauft und verkauft auch Optionsscheine. Das heißt also, Aktien werden aktiv auch aus diesem ETF immer wieder verkauft, wenn besondere Aktionen anstehen, wenn Aktien gefallen sind oder wenn irgendwie eine Bonusvergütung dabei ist, wenn Aktien gekauft werden, wenn ein höherer Verkaufswert in der Aktie mit drin ist, dann nehmen sie diese Gewinne mit und schütten die an die Aktionäre, die den ETF noch halten, aus. Das ist dann wie so eine Sonderausschüttung, die dann zusätzlich auf die Dividende raufkommen. Das machen sie monatlich. Vorteil an der Geschichte ist, für Dividendenjäger wie Marc und mich, du kannst dich immer darauf verlassen, dass die Dividende hoch ist. Nachteil für Leute, denen der Börsenwert wichtiger ist als eine Dividende, ist hier drin, dadurch, dass sie natürlich Gewinne von Aktien auch wieder verkaufen, also wenn der Börsenwert gestiegen ist, steigert sich der ETF-Wert im Gegensatz zu einem MSCI World, der einfach nur auf thesaurierend unterwegs ist, nicht so stark wie natürlich der ausschüttende ETF. Das heißt also, wenn ein anderer ETF um 10% steigt, ist es eher bei so einem ETF, dass er um 7-8% steigt. Vorteil wiederum dabei ist, dadurch, dass sie immer wieder Aktien auch verkaufen, ist bei fallenden Zeiten der Kursverfall des ETFs im Gegensatz zu anderen ETFs wesentlich geringer. Dadurch, dass immer wieder Geld natürlich noch zusätzlich dann in den ETF geschüttet wird aufgrund von Gewinne, die bezahlt werden. Marc, wie schaut's aus? Hast du den oder hast du einen anderen ETF, der monatlich ausschüttet?
Ich habe JP Morgan Chase als Einzelaktie auf jeden Fall im Depot. Also das Unternehmen hinter dem ETF, der aufgesetzt wurde, habe ich im Depot. Ich habe diesen ETF nicht im Depot. Ich habe zwei andere ETFs im Depot, die ausschüttend sind. Einmal den Vanguard FTSE All World und den iShares Asia Pacific Dividend. Also damit decke ich für mich im Prinzip die ganze Welt ab. Dort ist die Ausschüttungsquote deutlich geringer. Bei dem Vanguard sind es knapp 3% bei mir und beim iShares sind es, glaube ich, 5,5%, als ich zuletzt geguckt habe. Also der auch wiederum ganz ordentlich. Was mich bei diesem ETF ein bisschen stört, mich persönlich, er ist eine reine Einkommensquelle. Ich sehe die hohe Dividendenrendite, kann es auch nachvollziehen. Ich persönlich sehe es so ein bisschen als ja fast Art Anleihe, dass man vielleicht einen Teil seines Geldes dort parkt, man kriegt monatlich seine Ausschüttung, vielleicht während man gerade am Markt keine andere Investitionsmöglichkeit sieht für sich. Ich gucke mir das Unternehmen oder den ETF genauer an und hier haben wir ja auch keinerlei Kursperformance. Also das muss man ja auch sagen. Für mich ist so immer der perfekte Mix, wenn ich Dividendenwachstum, 4-5% Dividendenrendite und im Optimalfall sogar noch Aktienrückkäufe habe, um auch ein bisschen Kursperformance mitzunehmen. Das heißt, für mich persönlich ist das kein ETF, den ich mir ins Depot legen würde, sehe aber den Sinn dahinter.
Das ist schön, dass du diese zwei Punkte jetzt aufnimmst, die ich nehmen möchte. Covered Call ETFs, da sollte man mal eine gesonderte Folge zu machen. Und im Gegensatz zu nicht-covered Calls, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, für wen ist es die Strategie? Weil die sind ja wirklich für Dividendenjäger wirklich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, wir sind ja beide Dividendenjäger. Bei dir sind sie raus wegen den nicht vorhandenen Kurssteigerungen oder Minimalkurssteigerungen. Wir haben ja was Neues bei uns. Die vierte Folge, wo wir unser Wikifolio mit Kapitalcafé live drin sind. Die erste war Frosta. Letzte Woche war es der Fuzzi gewesen, den Mareike reingeworfen hat. Heute bist du dran, Marc. Nenn uns doch mal eine Aktie oder ein ETF, den ich morgen für uns in unser Wikifolio kaufen darf.
Also ich weiß, am Anfang der Folge spricht Flo immer die Warnung aus, aber auch hier nochmal. Keine Anlageberatung, aber meine persönliche Wahl, weil die Aktie bei mir auch gerade auf der 1 steht, auf der Nachkaufliste. Ich habe vor 2 Wochen erst nachgekauft, ist definitiv Mastercard. Ist für mich persönlich, ja, ist keine hohe anfängliche Dividendenrendite. Ich habe aber auch noch Jahrzehnte Zeit, um an der Börse mein Geld zu investieren. Für mich ist das der perfekte Mix, den ich eben erwähnt habe. Ich habe klar eine Dividendenrendite, ich glaube, die liegt irgendwo knapp unter 1%. Ich habe aber ein jährliches Dividendenwachstum weit über 10 Jahre, was zweistellig ist. Also wir reden von 15-16% jedes Jahr. Wir haben Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe jedes Jahr. Das heißt, wir haben weniger Aktien, die gekauft werden können, höhere Kursperformance. Und aktuell habe ich erst gestern einen Beitrag zu gemacht, die Korrelation zwischen dem Mastercard-Kurs und dem Verdienst pro Aktie, also EPS, Earnings per Share, der Free Cashflow, geht nach oben und der Kurs geht nach unten. Ich glaube, wir haben seit Jahresbeginn 15% Minus bei der Aktie und aktuell bewertet der Markt die Mastercard-Aktie wie 2020. Seitdem hat sich bei der Aktie aber der Gewinn vervielfacht. Wir haben 150% Free Cashflow Verbesserung im Vergleich zu 2020 und das ist mein absoluter Kandidat, mein Top 1 Kandidat gerade.
So, für alle, die uns zum ersten Mal hören oder nicht so tief mit diesen ganzen Begriffen sich auseinandersetzen, kurz gesprochen, die Mastercard ist gerade ein bisschen unterbewertet. Also jetzt wäre so, wir machen keine Anlageempfehlung mit drin, wir reden hier einfach nur mitten im Café beim Espresso miteinander. Gerade wäre es günstig, sie zu kaufen für das, was das Unternehmen erwirtschaftet, im Gegensatz zu dem, was das Kursverhältnis sind. Okay, Mastercard geht morgen ins Wikifolio hinein. Das finde ich sehr spannend. Und natürlich, dahin würde ich nochmal den Bogen schlagen, folgt natürlich dem Marc auf den Social Media Kanälen unter More Dividends. Bei X bist du, bei Instagram bist du. Du bist überall. Also für alle nochmal, ihr habt für monatliche Ausschüttung gerade zwei interessante Aktien und einen interessanten ETF gehört. Auch hier, obwohl wir beide Dividendenjäger sind, gehen beide an dem Punkt ein bisschen auseinander, was aber auch für den einen oder anderen in ihrer Strategie sehr doll wichtig ist und natürlich für alle anderen ETF-Liebhaber haben wir den auch mit drin. War eine schöne Folge, die 55. Marc, bis bald wieder. Und dann reden wir mal über Covered Calls ETF. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.